Werte Bildungstrinker, wir reden heute über
Alkoholismus. Nein, über eine besondere Form des Alkoholismus. Nein, das stimmt auch nicht. Wir reden über gute Drinks. Und heute haben wir uns überlegt, dachte, heute muss ich den Herrn Bauer mal belohnen. Da kommt hier nämlich immer so fleißig mit seinem Aufnahmegerät ins Le Lyon getappert. Und ich dachte, jetzt muss er mal was Besonderes kriegen für so ein Nachmittagsding. Und wir möchten reden über den Padovani-Cocktail.
Dieser Name klingt ein bisschen vertraut.
Der Name klingt verklaut, verklaut klingt er auch, aber auch vertraut. Und dazu gibt's auch eine Geschichte. Das Lustige ist, dass diese Geschichte mittlerweile im Netz so verschiedene Strömungen annimmt. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Nee, das ist ganz lustig. Ich finde es ja toll, wenn man so...
Ja, ich erwarte immer so ein Schisma, wo Leute sich fragen.
Nein, wenn man so... flüssige Geschichte ja selber erlebt, sozusagen am Abend selber dabei ist und das kreiert. Und dann über die Zeit so verschiedene Blog-Einträge liest und das immer so weitergeht. Das ist immer so ein, es wird hier ein bisschen anders und da ein bisschen anders. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das toll. Es ist einfach nur auch so schön zu sehen, wie dann vielleicht auch Geschichten, die wir heute für bare Münze nehmen aus vergangener Zeit, sich dann... mit ganz anderen Methoden noch.
Also hier wird Geschichte nicht nur erzählt, hier wird sie erst kreiert, dann wird sie erzählt, daraus wird sie neu kreiert.
So, das ist das ja,
dann wird sie nochmal erzählt.
Als ich gerade ins Netz gucke, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und ich muss jetzt, ich habe leider den Gegenbeweis nicht, den werde ich aber liefern. Das ist gar kein Beweis, das ist nur ganz, ich musste nur ein bisschen lachen gerade. Oder vielleicht irre ich mich auch, dann tue ich dem Mann Unrecht, wobei er nichts Böses gemacht hat. Zu dem Padovani-Cocktail gibt es eine kleine Geschichte. Es war einmal im, es muss 2008 gewesen sein oder 2009, ich glaube es war Ende 2008 und wir haben zu seiner Zeit einen Stammgast hier gehabt, Oliver Steffens, ich hoffe er verzeiht mir, dass ich sozusagen seinen Namen preisgebe, der hat die Bar öfter besucht und der war seinerzeit, hatte er so ein Aufkommen, mittlerweile ist er ein ganz bekannter, ich sag mal, in der Spirituosenkreise ein bekannter Mensch und macht viel mit Gin und macht Gin-Tastings und hat sich da sehr reingefuchst und ist sehr angesehen. Seinerzeit fing das Interesse so ein bisschen, ich glaube, er hat es vorher auch schon gemacht, aber hier in der Bar fing es an und er kam öfter und hatte sich immer sehr interessiert. Und es war ein ruhiger Abend. Die ersten Jahre im Le Lyon waren oft sehr ruhig, gerade nicht am Wochenende. Da gab es jetzt viele schöne, ruhige Abende. Wenn man jetzt von den finanziellen Geschichten absieht, waren das sehr schöne Abende. Und ich habe an dem Abend gearbeitet hinter der Bar und ich glaube, Herr Kappes war da. Ich weiß nicht, ich glaube, wir beiden, ich bin mir gar nicht sicher, aber im Sommer haben wir es eigentlich immer allein gemacht, hier war eh nichts los. Und Herr Steffens saß hier an Tisch 10 sozusagen, der Platz neben der Wand an der Bar. Und er ist ein, jetzt macht er sehr viel in Gin, aber er war eigentlich immer ein großer Malt Whisky Fan, ist es denke ich immer noch. Und er hatte angefangen, sich so, ich sag mal, für alles rund ums Thema Cocktails zu interessieren und las verschiedene Cocktailbücher. Und seinerzeit gab es immer noch die gedruckte Ausgabe des Difford's Guides. Simon Difford ist ein sehr angesehener Mensch aus London, der früher mal ein Barkeeper-Magazin ganz früher in London rausgebracht hat, was riesig groß war und hat das verkauft. Dann ist es sozusagen den Bach runtergegangen, ist einem das Herz gebrochen, hat er das Label zurückgekauft und hat es wieder groß gemacht.
Der Difford's Guide, ja?
Der Difford's Guide ist sein Produkt, aber das war der, wie heißt das denn nochmal? Stehe ich auf dem Schlauch. Difford's Guide, ne, Theme Magazine hieß es, glaube ich, früher. Bin ich da sicher? Jetzt nennt das, glaube ich, Difford's Guide. Auf jeden Fall, früher hieß das Barkeeper-Magazin auch anders.
Mhm.
Und der hat früher mal gedruckte Bücher rausgebracht, so eine Art Jahrbücher, oder die kamen alle, ich glaube, jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Es gab den Difford's Guide Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht, mittlerweile ist es bei 10 oder 11. Ich weiß nicht, was die aktuelle Nummer ist. Und das sind schon sehr umfangreiche Bücher, die sind mit extrem vielen Rezepten, die sind eigentlich mal sehr gut, also größtenteils doch sehr angesehen, wobei manche Hefte auch immer sozusagen verschiedenen Brands zugeteilt wurden, man konnte sich da einkaufen, glaube ich. Und deswegen musste man die Rezepte manchmal ein bisschen umdeuten, aber es war dann klar, dass in dem Heft nur der Rum genannt wird oder der Wodka oder was. Es war aber auch offensichtlich, das war jetzt nicht irgendwie undercover, das war soweit alles okay. Und wenn ich das richtig zusammenkriege, Oliver Steffens hat... Also kam an die Bar und wollte einen Malt-Whisky trinken. Er sagte, Mensch, jetzt würde ich gerne mal was mit Whisky trinken. Und haben wir so gemeinsam überlegt, wie man das so macht an ruhigen Abenden. Und Oliver hatte auch schon viel hier probiert, gerade von der Karte. Und war schon sozusagen liebgewonnener Stammgast hier.
Vollgebildet.
Hatte sich auf Stufe 2 bis 3 sozusagen hochgearbeitet. Und dann wird es ja manchmal gar nicht so leicht mit den Empfehlungen. Dann haben wir so laut zusammen überlegt. Dann sagte er, Mensch, ich habe was gelesen, es gibt einen Cocktail, der heißt Padovani. da muss ich sehr lachen, weil das ist natürlich, das ist ein guter Freund von mir, Xavier Polavani. Und der war seinerzeit Global Brand Ambassador für die Marke Hendrix Gin. Und ich dachte, das ist ja interessant, was ist denn da drin? Und er sagte, das war derzeit neu in Deutschland, das war ein Likör, der hieß Saint-Germain, oder heißt immer noch Saint-Germain, mittlerweile sehr bekannt und sehr verbreitet, aber der war seinerzeit, fing das gerade an, dass es ihn in Deutschland gab.
Holunderblütenlikör, ja.
Holunderblütenlikör. Und Simon Difford hatte 2006 dieses Produkt groß gemacht. Er war sozusagen beauftragt, er oder seine Agentur oder wie auch immer er war, der eine Art Brand Ambassador und hat Konzepte entwickelt, wie man das bewirbt. Und hat dafür anscheinend auch Drinks kreiert. Und Oliver Schimpf sagte, er wüsste nicht mehr ganz genau, was es war, aber es wäre Whisky mit Saint-Germain, ob wir das schon mal gehört hätten. Und darum habe ich gesagt, das kenne ich nicht. Aber wenn er Padovani heißt, dann ging mir sozusagen ein Licht auf, weil 2006 war Xavier Padovani, bevor er anfing, Hendrix Gin groß zu machen, war er der erste Brand Ambassador für ein ganz neues Whisky-Produkt, das hieß Monkey Shoulder. Das kam aus dem gleichen Haus wie Hendrix, William Grant & Son, oder kommt es, glaube ich, immer noch. Und Monkey Shoulder war sozusagen ein Blended Malt. Das ist nicht eine einzelne Stille, sondern William Grant & Son hat natürlich als Hersteller von Glenfiddich und einigen anderen Whiskys enorm große Ressourcen an Malt Whisky. Und die haben sozusagen gesagt, wir brauchen für die Bar mal ein Produkt, was ich sag mal, ein bisschen frisch ist und cool, auch gemixt wird. Und wir machen einen Blended Malt und nannten den Monkey Shoulder. Und Xavier Padovani war seinerzeit, das wusste ich, Brand Ambassador für Monkey Shoulder. Also 2006, 2008 nicht mehr, aber seinerzeit. Also habe ich zu Oliver gesagt, gut, wenn es Whisky war, dann muss es wahrscheinlich Monkey Shoulder sein. Weil wenn der Padovani heißt, Padovani hat für das hat er groß gemacht, das Haus, dann muss es Monkey Shoulder sein, ein Blended Malt. Und wenn du sagst, das ist Saint-Germain drin, dann versuche ich jetzt mal was. Und die Idee war recht einfach. Es ist ein Zwei-Komponenten-Drink sozusagen. Es hat nur zwei Zutaten. Und für mich sind Zwei-Zutaten-Drinks eigentlich so die Königsklasse des Mixgetränkes, weil mit dieser sehr minimalistischen Zugabe von nur zwei Zutaten was Perfektes zu erreichen, wo man sozusagen einen neuen dritten Geschmack schafft, finde ich dann schon ganz reizvoll, wenn man die richtigen Zutaten findet. Also habe ich gesagt, dann mixen wir jetzt mal was. Und ich habe dann in Anlehnung an alte berühmte Whisky-Zweiteiler, es gibt den Rusty Nail. Das ist eine Mischung aus Whisky und Drambuie. Das ist sozusagen, man nimmt, früher war es mal Blended Scotch, also Scotch, Blended, also eher damit eine einfacher, günstigere Variante, gemischt mit Drambuie.
Das ist auch 3:1, oder?
Nee, und in den Originalversionen ist das 1:1 oder ja, 1:2, genau. 1:1, das sind so ganz fürchterliche Rezepte, ja. Das darf man nicht trinken. Aber man findet sowas.
Ja, ja.
Wir wollen das vergessen, wir wollen aber auch nur wissen, dass man das so nicht trinken sollte. Also habe ich irgendwie gesagt, gut, wir nehmen dann mal, habe dann sozusagen nicht 1:2, sondern wie wir das im Lyon machen, noch ein bisschen mehr Alkohol und haben uns irgendwo so bei 5:2 eingependelt. Und das haben wir gemacht mit Monkey Shoulder und haben das Ganze dann, wie wir es seinerzeit oft mit solchen Simpton-Drinks gemacht haben, ähnlich wie ein Old Fashioned, auf ein großes Stück Eis gegeben, im Glas zubereitet, sozusagen im Glas gebaut. Einfach auf dem bisschen sehr harten, großen Stück Eis kalt gerührt. Der Vorteil an diesem großen Stück Eis ist, dass es nicht so schnell schmilzt und nicht so viel Schmilzwasser abgibt. Dadurch vielleicht auch nicht sofort im ersten Moment so runterkühlt, was uns aber eigentlich ganz recht ist für so einen Drink, weil er soll gar nicht eiskalt sein, sondern es ist ja ein guter Whisky, dann muss man das gar nicht so auf den letzten Grad runterkühlen.
Die Whisky-Trinker werden wahrscheinlich trotzdem erstmal alle aufschreien, Whisky auf Eis. Oh.
Ja, wir schon. Nein. Ich fange jetzt mal mit dem an, wo sie aufgeschrien haben. Und das haben wir dann. Und der Drink hat uns allen gefallen. Ich habe dann nachgeguckt im Difford's Guide und bin mir ziemlich sicher, deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe gerade nochmal im Difford's Guide nachgeguckt, dass das Rezept seinerzeit in der gedruckten Version war
1:1.
Sehr viel Saint-Germain, 1:1, dann aber geshaked und ich glaube mit Zitronensaft und dann mit einer Scheibe Zitrone. Das war das alte Rezept. Das Lustige ist, ich habe gerade in Simon Difford's auf Simon Difford's Webseite geguckt, die sehr zu empfehlen
war.
Und jetzt schreibt das irgendwie anders.
Ja, ja.
Jetzt schreibt das irgendwie lustig. Created in 2006 by Simon Difford in London, England and named after a fellow whisky fan, Xavier Padovani. At the time, I was working on the launch of Saint-Germain and Xavier's brand ambassador for Monkey Shoulder Whisky. Also so gesehen, bis jetzt alles richtig. The original recipe was equal parts after all I was trying to sell Saint-Germain at that time. Ich meine, es ist einem gegönnt, wenn man es verkaufen will. Aber man muss es eigentlich shaken, weil es war so viel, ich meine, so viel Zucker, das muss man ja shaken. The reduction of liquor to allow the scotch to shine through is the work of the chaps at Lillion, Hamburg, Germany, where they also use Stinger malt and so have appropriately renamed this as Single Padovani. Da hat er ein bisschen was falsch verstanden, das ist aber nicht böse gemeint. Das mixe ich nämlich jetzt, weil wir haben dann, es gab irgendwann mal einen Abend im Le Lion, wir haben den Drink mittlerweile so kennen und schätzen gelernt, an unsere geschätzten Whisky-Freunde ausgeschenkt. Und dann gab es einen Abend, wo wir hier irgendeinen Rekordumsatz gemacht haben. Und wir sagten, wow, es war also so ein Granatenabend. Und da war gerade ein Whisky neu, den wir auch sehr mochten, nämlich Signet. Und deswegen hat halt Signet von Glenmorangie. Also die Flasche kostet 130, 150 Euro. So war leider, ich glaube, mittlerweile ein bisschen billiger, aber das war schon ein sehr guter Mordwhisky. Der war gerade gelauncht worden, wir hatten ein paar Flaschen gekauft, hatten den im Haus. Wir hatten was in Anführungsstrichen zu feiern und wir gesagt, komm, Kappes, hier ran ans Mixbrett. Wir mixen jetzt mal uns den Feierabend Padovani, aber mit einem anständigen Whisky.
Ein Senior
Padovani. Wahrscheinlich werden uns jetzt alle Malt Whisky Friends tröten. Und dann gesagt, vielleicht nehmen wir noch ein halbes Jahr Evinia Sojourner. Und jetzt versuchen wir das mal. Und das hat uns außerordentlich gut gefallen. Also so 5:2 oder wenn man jetzt ganz viel Whisky möchte, so 5:1,5. Verhältnis von Whisky zu Saint-Germain. Ich mache das jetzt mal so für Herrn Bauer. Es ist nachmittags mal 5:2. Das darf man nicht vergessen. Hier in der Signet. Und das hat er falsch verstanden. Das finde ich lustig, weil jetzt hat er sein Rezept geändert auf Stirred und lässt das Lemon weg. Ich bin mir sehr sicher, ich finde das alte gedruckte, wo es noch drin steht, geshaked und mit Zitrone. Also ich glaube, er hat selber so ein bisschen geändert und deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Also wie gesagt, kein Blame on Mr. Difford, weil er ein sehr cooler Typ ist und ich schätze ihn sehr. Aber es freut mich natürlich, dass er uns erwähnt, dass wir es sozusagen... Und dann gab es nochmal diese beiden Varianten von Padovani. Und ich sag mal, unsere Variante ist relativ bekannt geworden, auch in Deutschland. Gerade weil natürlich mit diesem Signet Padovani ging so ein bisschen so ein Aufschrei durch die Gemeinde. Also kein großer, aber so in den... Weil natürlich alle sagten, was? Ihr vermixt 150 Euro im Monat. Wir sagten, ja, weil es richtig ist und weil es richtig gut schmeckt und alles andere ist Quatsch. Wir haben das natürlich auch so ein bisschen provoziert. Und ich finde es deswegen ganz toll. Das hat sehr viel mit dem Eis zu tun. Man darf diesen Drink, finde ich, nur mit gutem Eis machen. Das ist richtig kalt, das ist richtig groß und das ist wenig schmilzt. Dann macht der Drink sehr viel Spaß, wo wir beim Thema sind. Ich mache das jetzt mal am Nachmittagsteil mit der Hand sozusagen. Am Abend wird es natürlich nicht
so. Ich werfe mal kurz ein, das ist auch ein schöner Trinklaunenartikel. Das wird ja auch die Geschichte danach erzählen.
Genau, das hat der Oliver, glaube
ich. Und der auch, genau, ein Teil Scotch Whisky, ein Teil Saint-Germain. Und der auch sagte, dass Xavier selber gar nicht wusste, dass es den Film gibt, den
man zuerst. Nee, weil im Difford Guide war der ganz umgekehrt. Man muss wissen, Difford Guide hat mehr, also hat 5, 6, 7, ja, 800 Rezepte pro Buch. Und das niemand das wusste. Und dann, weil Xavier ja als Brand Ambassador permanent auch durch Deutschland gefahren ist, dann hat er mir mehr erzählt, dann schrieb ich, kriegte mal SMS. Was ist denn das? Ich sehe überall meinen Namen auf den Barkarten jetzt. Und da war ganz, ja, das kommt von uns. Ganz erwartet. Und dann, jetzt haben wir hier dieses ordentliche Stück Eis. Wobei noch so ein bisschen kalt.
Und wird im Glas gerührt, ne?
Also wir machen es im Glas. Man kann das natürlich auch vormixen. Man kann den auch Flasche füllen. In Fässern haben wir das auch schon mal gemacht. Man muss auf keinen Fall Signet nehmen. Man sollte einen ordentlichen Whisky nehmen. Man kann das.
Ach so.
Man muss es nicht. Entschuldigung. Also man muss es nicht zwingend. Ich glaube, was auf jeden Fall Spaß macht, sind in der Regel Highland Malt Whiskys, also Whiskys, die jetzt keine Rauchnoten haben oder keinen, da gibt es eine ganze Menge. Da muss man mit rum experimentieren, auch mit der Menge des, was denn?
Naja, Cocktail Dreams hat nochmal ähnliches, aber anderes Rezept, wo sie 4CL Scotch Whisky und 1,5CL Saint-Germain shaken und abseihen.
Ja, das ist das Originalrezept wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nur, dass das Original Padovani ist. Ja, ich glaube, auf jeden Fall war es geshakte mit Zitrone. Ja, aber wie gesagt, in der Variante ist ja eh. Ich werde das nach. Das interessiert mich jetzt selber. Ich habe das ja gerade erst entdeckt. Auf jeden Fall, dieser Drink sehr wichtig, nämlich für die Homebar. Wir kommen zum wichtigen Teil des Bildungstricks. Man muss das ja auch mal zu Hause machen. Und ich glaube, jeder hat in seiner Homebar, viele Menschen haben diverse Whiskys dort stehen. Ja. Also wenn man sich sozusagen bekennt als Trinker, der Freundeskreis das weiß, dann kriegt man halt was geschenkt. Manchmal auch ein bisschen unglückliche Flaschen, aber der Freund dachte, das wäre gut. Das ist dann auch nicht so schlecht, aber man trinkt das nicht unbedingt pur, wenn man irgendwie das auch nicht so. Und damit kann man eigentlich so mit dieser Portion Saint-Germain, wir Barkeeper haben das seinerzeit ja auch Bartenders Ketchup genannt. Dass das so groß wurde, 2006 fing das an, 2007 war das so ein Boom in London, alle Rezepte Saint-Germain.
Alles. Hatten wohl einen guten Brand Ambassador.
Hatten sie. Simon Difford hat einen tollen Job gemacht. Hat er wirklich gut gemacht.
Ich muss auch sagen, diese Flasche ist wunderschön. Also wenn Ketchup in solchen Flaschen kommen würde, ich würde den ganzen Tag nur Ketchup essen.
Dann würde Heinz aber einpacken.
Ja, war sowas.
Und wie gesagt, hat den Spitznamen bekommen, Bartenders Ketchup. Mittlerweile ist er irgendwie in jedem dritten Getränk Holunder. Jetzt wird es wieder ein bisschen weniger. Im Sommer natürlich noch so ein Zusatzaroma. Aber dieser diese Balance zu finden zwischen dem Whisky und dem Holunder, da muss auch jeder seine eigene, ich glaube, das kann man von Whisky zu Whisky verändern. Mhm. Und auch nach eigenem Geschmack natürlich. Aber ich finde diese Abrundung von Malt Whisky, finde ich eigentlich so am späten Abend, wenn man so einen süffigen Drink haben möchte, ganz charmant. So eine leichte, kühle Temperatur, nicht das pure, nicht den puren Whisky. Und dann dieses Abrunden mit der Holunderblüte. Und da spielt man dann einfach mit seiner Homebar rum. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall auch tollen Eindruck, wenn man, man muss ein bisschen gutes Eis vorbereiten. Man kauft entweder bei Cocktailien oder wo auch immer im Internet, diese Internetshops für guten Barbedarf. Kaufen, ich glaube, cocktailien.de, da gibt es das auf jeden Fall, ich weiß nicht wo noch, da gibt es dann diese Form für Eis, da gibt es zum Beispiel diese, da kann man so Bälle mitmachen. Mhm. Das Eis ist dann zwar etwas trübe, kristallklar kriegt man das mit den Formen nicht hin, aber davon mal ab, ist es halt sehr kalt und sehr, sehr trocken, wenn man es gut friert. Und wenn man sowas dann in einen ordentlichen Tumbler gibt und seinen Gästen am Tisch dann sozusagen mit dem Knacken des Eises den Whisky drauf schüttelt und diese Nuance Holunderblüte, das kann man sehr einfach zu Hause machen. Das kann man ganz toll in Szene setzen. Das ist also, finde ich, ein sehr gelungener Drink. Das kann man grundsätzlich mit allen Zweiteilern. Also man kann dann natürlich die Flasche Drumbury kaufen und das so wie früher machen, den Rusty Nail, und nimmt dann statt Saint-Germain Drumbury. Ich würde auch keinen Rusty Nail mit 1:1 oder 1:2 machen, auch ein bisschen weniger. Mhm. Das ist auch ein tolles Getränk. Oder man kann das mit Benediktin Dom machen, andere Likör aus Frankreich. Oder es gibt verschiedene B&B, Brandy and Benedict. Das sind dann also eher Cognacs mit Benedict statt Whiskys. Gibt verschiedene Zweiteilergetränke, die ich persönlich immer extrem gelungen finde in dieser Serviceform. Großer Tumbler, riesiges Stück Eis. Es sieht gut aus, macht was her. Und ich hoffe, es schmeckt gut, Herr Bauer. Jetzt mal genug geredet. Ein Signe Padovani, nicht wie Herr Default schreibt. Ein Single Padovani, sondern Signe. Aber es liegt dicht beieinander, es hat einfach verwechselt. Mhm. Ich habe jetzt, man kann noch ein bisschen weniger Holunder, ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen, wegen der Nachmittagsnote. Mhm. Vielleicht ist es schon zu viel. Mein Bauer ist ja auch schon geübter Trinker.
Sonst gerade am Anfang hat die Süße ziemlich stark durch. Dann denkt man so, auch guter Whisky. Schön.
Das ist der Padovani Cocktail. Und den, wie gesagt, kann man schnell zu Hause machen. Eine Flasche Saint-Germain, man kann die gesamte Scotch, also man muss ein bisschen aufpassen mit den Scotch-Sorten, die von Islay kommen, Laphroaig und solche Geschichten, Outback, das wird vielleicht nicht gehen. Ich befürchte, das wird nicht gehen. Es macht sehr viel Spaß, sozusagen Malt-Whisky-Enthusiasten damit vor den Kopf zu stellen. Ich kriege das nicht ganz so gern. Signet ist ein bisschen so ein Mogel-Whisky, was ich ganz lustig finde. Die haben ein... alle großen Whiskyhäuser haben natürlich das Problem, dass denen die alten Qualitäten ausgehen. Früher konnte man immer noch 30 Jahre Malt Whisky für akzeptablen Preis kaufen. Das geht gar nicht mehr. Da
muss auch kein Alter draufstehen. Ne?
Genau, und das war so eine Idee von denen, wie sie das Barley Roasten sozusagen. Die haben so eine andere Technik, den Whisky herzustellen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich wusste es mal, wie sie es genau machen. Es ist kein Mogel, das ist alles gut. Sie haben nur eine andere Technik sozusagen und das hat eine gewisse Kraft und das suggeriert auch ein gewisses Alter, aber ich glaube, der Durchschnittsalter ist 8 Jahre, das Durchschnittsalter. Dafür ist er dann schon sehr hochpreisig, weil sie einfach einen anderen Weg gehen wollen und sagen, kommt ja nicht unbedingt das Alter an, sondern auf die Qualität und auf was wir sonst draus machen. Und am Ende des Tages ist es ein bisschen, wie gesagt, sie suchen nach Wegen, um da abzusehen ist, dass ihnen die Lager leer getrunken werden, weil Malt Whisky halt so extrem populär ist und gerade die alten Qualitäten. Also alles über 20 Jahre ist mittlerweile echt schon, ich finde, in den letzten Jahren sehr teuer geworden.
Ja, die meisten gehen jetzt ja wirklich von den Altersangaben ganz
weg. Und deswegen gehen natürlich so McKellen, ich meine, war das Haus der Altersangaben. Jetzt machen sie eben so, also diese neue Serie finde ich auch ein bisschen fragwürdig.
Ja, wenn man den Whisky-Stock-Katalog durchschaut, man sieht überall, überall gibt's neue Serien, die keine Zahlen mehr drauf haben. Ja.
Ich finde das grundsätzlich nicht schlimm. Mhm. Also wie gesagt, wenn man jetzt keinen Whisky zu Hause hat und sich diesen Monkey Show dafür zu Hause kauft, ich finde das einen guten Whisky. Mhm. Also, wie gesagt, das ist ein Cuvée, in Anführungsstrichen, das ist ein Blended Malt. Es muss ja nicht immer, das ist ja die Hauptsache, das Produkt gefällt mir und mir gefällt der Geschmack im Verhältnis zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, dass da auch noch einigermaßen sauber gearbeitet wurde und jetzt nicht mit billigen Tricks und was ja bei der Whisky-Produktion jetzt so nicht zulässig ist, sonst dürfte man es nicht so nennen. Natürlich kann man an ein, zwei Ecken ein bisschen mogeln, aber das meiste ist ja reguliert. Also ich finde Glenmorangie Signet ein tolles Produkt. Ob man jetzt das Geld dafür ausgibt, da mag sich dann der eine oder andere Whisky-Liebhaber drüber auslassen, aber ich kann das jedem empfehlen, auch für zu Hause. Was kostet das? Also ich glaube jetzt ein bisschen
weniger. Daumen.
Früher hat er 150, guck mal an. Das ist ja auch nicht, auch da, wie gesagt, guck bei der Weinquelle, weil da kochen wir immer. Mhm. Aber auch da gibt es natürlich noch extreme Schwankungen, wenn man einigermaßen, manchmal findet man was natürlich deutlich günstiger. 139,50 Euro.
Naja.
Und ich wie gesagt, wenn man was anstellt für die Homebar, es sieht anständig aus.
Ja, das ist schick.
Wie gesagt, das macht sich sogar gut auf der Homebar. Kann ich sehr empfehlen.
Guter Drink. Ist das jetzt Zufall, dass das so gut reinpasst? Oder hast du irgendwann mal ausgemessen, wie groß das Glas sein muss, um mit diesem Eiswürfel genau die richtige Menge an Flüssigkeit zuzulassen?
Das ist Zufall.
Das ist Zufall. Das ist nämlich auch diese Homebar-Probleme, ne? Du hast diese wunderschönen Eiswürfel, diese wunderschönen Gläser und dann passt es aber nicht so richtig zusammen oder ist nicht mehr genug Platz rundherum für genug Drink.
Ja.
Also gerade wenn man es im Glas mixen will, dann so, schon voll.
Nee, das war Zufall hier. Also die, wir haben ja eine, hier im Lillion benutzen wir als diesen sozusagen diesen Volleiswürfel. Ich glaube, im besten Fall hat der 5,5 oder 6 Zentimeter. Ich weiß gar nicht genau.
Ist das der aus den großen Formen? Oder
genau. Und das Lustige ist, diese Formen sind
IKEA.
Genau. Gibt's nicht mehr bei IKEA. Die gab es halt 2006 bis 2008.
Und da waren alle Bartender bei
IKEA und haben das Unmengen davon gekauft. Hatte das schon immer in Borneo, war halt der Knaller seiner Zeit. Und es gibt diese Formen, ich habe immer noch ganz viele.
Ja.
Aber die es verschwinden halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste sich jeder neue Mitarbeiter von uns mit 3 eindenken. Ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber irgendwie verschwinden immer ein paar. Aber noch habe ich genug. Ich habe keine Ahnung, wo die alle hingehen.
Zurück zu IKEA.
Aber sie haben seinerzeit, glaube ich, 70 oder 50 Cent das Stück gekostet.
Mhm. Dann bist du also wirklich mit so...
Ich habe dann einfach mal 120 gekauft. Ja, wie man das macht.
Ja, weil, klar.
Man will ja auch nicht dauernd Eis machen. Man will das einmal in der Woche oder einmal im Monat machen oder so.
Gibt's bei Borneo
musste man noch nicht so viel machen.
Für die Leute, die nicht hier
arbeiten können. Ja. Und, es gibt, wie gesagt, es gibt bei Cocktailien ganz interessante Formen. Man kann eigentlich immer so Formen, finde ich, nehmen von aus dem Bäckereibedarf. Gibt's, das sind ja immer diese Kunststoffmatten. So,
das Silikon,
ist,
oder?
Also wenn man so, ja, oder Silikon, genau. Das, also viel so diese Muffin-Backgeschichten. Es gibt so für Muffin ganz viel. Stimmt. Die sind dann manchmal so ein bisschen rund. So, also so, aber das ist gar nicht
Zylindrisch.
Das Wort, was fehlt. Und also beim Bäckereibedarf, oder da kann man so ein bisschen mogeln. Muss man halt dann gucken, dass man den findet, der zu seinen Gläsern passt. Mhm. Und ungefähr. Und dann gibt's, wie gesagt, bei Cocktailien kenne ich, ich weiß nicht, was, wo, ich glaube, APS in Hamburg hat auch so Formen, bin mir gar nicht sicher. Aber, die Form kann man bestellen. Man kann da ein bisschen kreativ sein.
Ja, sich auch selber machen, ne?
Also. Den Ball finde ich halt wirklich, also, ja. den großen, den es gibt bei Cocktailien, finde ich wirklich für zu Hause eigentlich ganz charmant. Weil der hält auch für 2 Drinks, man kann den sozusagen nochmal nachgießen. Der ist schon, wenn der ordentlich gefroren ist, ganz amtlich. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass dieses Eis nicht klar wird, wenn man home freeing, wenn man das zu Hause macht.
Also auch mit allen Tricks wie abkochen, destillieren, filtern.
Ich wüsste nicht wie. Ich glaube, es gibt irgendwie, also wer sich über gefrorenes Eis mal richtig lange schlau machen möchte, Camper English hat, ich weiß gar nicht, Alcademics heißt sein Blog.
Ja, Alcademics.
Und da hat, der hat große Abhang, der hat mittlerweile auch, glaube ich, eine Sonderseite auf seinem Blog gemacht über das Eis, weil alle ihn immer fragen.
Ja.
Der hat irgendwie alle Experimente durchgeführt, die man durchführen kann, wie man kristallklares Eis zu Hause bekommt. Und der hat irgendwie auch, glaube ich, immer eine Methode geschrieben, wie man das in diesen Formen hinkriegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß halt, dass wenn man kann, ich sag mal, wenn man eine handelsübliche, wenn man eine Form hat, mit dem man, wie nennt man das denn, diese Camping, nicht Taschen, aber aus, es gibt ja aus Kunststoff, das so wasserdicht ist.
Genau, die kann man einfach Wasser füllen, in den Gefrierschrank stellen.
40 mal 20 Zentimeter, wie auch immer. Also irgendeine Form, die sozusagen an allen Ecken isoliert ist. Ja. Und man muss den Deckel weglassen, also oben nicht. Wichtig ist, dass es auf allen Seiten isoliert ist. Man kann alles Mögliche nehmen, was isoliert ist. Und diese Form muss man einfrieren in irgendeinem Frosterschrank oder so. Dann passiert durch dieses, dass es an oben nicht isoliert ist, passiert irgendein Effekt, wenn ich es richtig kriege, dass das Eis oben erst friert und dann sackt es so langsam runter und friert. Also ist, was passiert ist, man hat kristallklares Eis, nur der untere Teil, da wo alles abgesackt ist, das enthält so einen weißen Schleier und so. Und dann nimmt man das Eis halt vorsichtig aus der Form und dann muss man diesen unteren Teil absägen oder abschlagen oder man schlägt nur aus dem oberen Teil kristallklares Eis. Man kann das natürlich perfektionieren, wenn man so eine Bandsäge hat. Ich weiß nicht, wie weiter der
zufällig Küche und Werkstatt
der Vater zusammenlegt. Noch Fleischer ist, dann muss man wahrscheinlich nur ordentlich putzen, sonst riecht das ein bisschen. Man kann das perfektionieren. Ja. Ich weiß nicht.
Also wird es auf jeden Fall. Was ich auch gehört habe, es geht, ist man. Was war das? Sie haben irgendwas genommen, was vibriert und haben das mitten ins Eisfach gelegt. Das ist ein bisschen albern, wenn dein Kühlschrank die ganze Zeit Schnarrgeräusche macht, aber es geht ja doch um die Luftblasen rauszukriegen vor allem.
Ja. Also ich muss lügen. Mache ich ja eh die ganze Zeit hier. Mhm. Aber Ich finde für zu Hause, wie gesagt, Kristallklar ist man natürlich ganz weit vorne. Ich glaube, in Berlin und so kann man auch schon, in Hamburg weiß ich gar nicht, in Berlin kann man viel so Sachen kaufen.
In Hamburg auch schon. Es gibt diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, ich will auch keine Werbung dafür machen, weil ich es ein bisschen albern finde, aber es gibt so Premium-Eis. Das ist irgendwie auch horrend teuer.
Zu Recht.
Und sie sagen, ich habe mit denen mal geredet, ich weiß den Namen müssen will nicht mehr. Sie sagten auch, es kostet sie mehr, als sie dafür nehmen. Das ist ein Lost Leader. Und es ist trotzdem schon teuer.
Teuer. Also ich weiß zum Beispiel, früher, ich habe mal eine Veranstaltung gemacht mit Ueno aus Japan, in schon Jahre her, 3-4 Jahre in Hamburg. Da brauchte ich so einen kristallklaren Block, den haben wir aus Berlin kommen lassen. Gut, das Problem war, dass der Transport dann nochmal so teuer war wie der Block. Aber ich glaube, dieser reine Eisblock kostete 250 Euro.
Vielleicht sind ja Physiker oder Chemiker da, die nochmal erklären können, was man da machen könnte. Ob man das irgendwie, keine Ahnung, Flüssigstickstoff sofort gefrieren.
Können wir vielleicht so ein bisschen realistisch bleiben, was zu Hause machbar ist, oder?
Das kann man kaufen.
Das Schlimme an dem Blick ist, dass ich sehe, dass flüssiger Stickstoff durchaus für zu Hause ist.
Hallo, Amazon! Das kann man bestimmt da kaufen. Also.
Okay, soviel zum Padovani.
Und zum Eis?
Nein, zum Eis, genau.
Zum Eis kann man noch mal einen separaten
Podcast. Eis machen wir eine Sonderfolge. Sonderfolge Eis machen wir im Sommer.
Wir müssen mal mitschreiben, was wir für Sonderfolgen machen wollen. Wir sagen da, wir machen
Sonderfolgen. Unsere Zuhörer noch mal schicken. Hey, ihr wolltet noch.
Ja, hallo, vor 3 Jahren.
Also ich weiß, dass wir gesagt haben, Wermut, zweiter Teil Martini.
Das ist ja keine Sonderfolge. Zweiter Teil Martini ist ja keine Sonderfolge. Das ist ja, schon, ja. Fortsetzung.
Okay, Sonderfolge haben wir gesagt. Einmal über Wermut
haben wir gesagt. Eis.
Eis. Wir haben es nochmal irgendwo.
Wir haben noch was gesagt. Ja. Wir müssen uns nochmal anhören.
Oh mein Gott. Gut.
Diese Flasche ist echt
schön. Für zu Hause kaufen, Saint-Germain.
Damit in der wunderschönen
man,
Flasche.
Genau, damit kann man auch, das ist ein Trick, man kann auch mittelmäßigen Whisky damit an den Mann bringen. Mhm. Wenn man also in der Homebar, und man kann diesen Drink, wie gesagt, toll vorbereiten, man kann ihn auf Fässer füllen, in Flaschen, man kann das alles sozusagen vorher abschmecken. Man braucht nur noch auf tolles Eis, das gelingt immer.
In Fässer füllen, da fällt mir ein Blogbeitrag von, ich glaube, es war dein Blog, nicht das Bitters Blog. 2009.
Ja, ich habe mal ein Padovani fast gefunden.
Zwei Fässer. Ja. Padovani und Nick Grum.
Ja, ja.
Und? Wie war's?
Man lernt.
Ja.
Nee, das war interessant. Also ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe da das sozusagen das Wort Barrel Aged Cocktail gehört und gleich mal Fässer bestellt.
Ja. I like that.
Ja, ja, man muss das ja machen. Ich habe dann über die Zeit das gelernt, worum es so ein bisschen geht und habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gelesen, habe dann eigentlich auch entschieden, dass ich das für hier jetzt nicht so ganz wichtig fand. Ich fand es auf jeden Fall toll, das mal mitzumachen. Das war früher noch im Tasting Room. Ich habe frische Fässer bestellt, sprich frische Eiche. Genau. Das Problem war halt, dass es in den ersten Tagen relativ schnell eine Holznote bekam, wo man erst dachte, das ist sehr interessant. Dann dachte man relativ schnell, das schmeckt ja gar nicht mehr. Das dachte man dann etwas länger.
Hast du jeden Tag so ein bisschen probieren?
Wir haben alle paar Tage mal so einen Probestich genommen, weil dieses frische Holz schon extrem das Produkt verändert.
Ja.
Dann ist es auch so ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt, diese Fässer, wenn man halt mit sehr viel Likör arbeitet, dieser Zucker teilweise, ich meine, der frisst die Fässer richtig an, der arbeitet richtig an den Fässern. Das ist schon schwierig. Man muss bei diesen Fässern ein bisschen aufpassen mit Sirup, also mit
Zucker,
Likör. Ich habe gemerkt, dass das greift die Fässer tatsächlich an. Und zum Beispiel da, wo der Hahn eingelassen ist, da kommen auch so, wie nennt man das denn?
Kristall.
Ja, es kommt wirklich so schwarze Masse alle paar Tage rausgedrückt aus diesen. Das ist ein bisschen schräg, also so ein bisschen.
Das habe ich ungute Assoziationen an Wundflüssigkeit und so.
Ja, nee, das möchte ich jetzt nicht. Aber man hat gelernt und wie gesagt, mit der Zeit, irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so, wurde das auch wieder ganz interessant. Dann hat sich das wieder verbessert, dann wurde dieser Holzton geringer und das Ganze, nachher ging das. Wir haben das dann irgendwann abgefüllt und ausgetrunken sozusagen. Das Problem ist dann zum Beispiel mit den Fässern, wie gesagt, wenn man sie einmal mit dem Zucker und dem Alkohol sozusagen kontaminiert hat, dann sind sie eigentlich durch. Also eigentlich, oder man muss sie sofort wieder befüllen, weil das Problem ist, wenn ich die 1, 2, 3 Tage stehen lasse, schimmeln die ohne Ende. Und dann kann ich da auch nichts mehr reinfüllen, muss ich eigentlich ausbrennen und so, und sie für so ein kleines Fass gar nicht.
Was ist, wenn man das nur mit der Säure mischt und nicht mit dem Zucker und das dann
aged? Säure macht man da gar nicht rein. Das wäre ja frisch, das würde ja vergären. Also das würde verderben. Man also eigentlich nur Produkte, die sozusagen stabil sind, reiner Alkohol oder ich sag mal Likör oder ein bisschen Serum, nicht zu viel. Wenn man zu viel Zucker, irgendwann fängt es auch an, sozusagen sich vielleicht zu darauf, dass sich irgendwas entwickelt, was man nicht haben will. Aber
eine Hochkultur zum Beispiel.
Wir haben dann ein paar mehr Fässer bestellt. Wir haben Fässer bestellt. Es gibt zum Beispiel, es gibt sozusagen Mogelfässer. Es gibt Fässer, die sozusagen von innen verkleidet sind.
Mit Holz?
Nee, mit so einer Schicht. Das heißt, eigentlich hat man gar keinen Kontakt zum Holz.
Warum sollte ich dann ein Fass tun?
Ja, weil dann habe ich die Optik eines Fasses. Kann sozusagen, das ist interessant, das ist so, wie wenn ich es in der Flasche agen lasse. Es findet schon noch was statt.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Padovani da reinfülle, habe ich einmal diesen Kleekram mit dem Zucker, nicht, der da überall rauskommt. Und er wird schon mit der Zeit milder. Es gibt schon in der Größe und ein bisschen Oxidation, Spundloch. Und da findet schon ein bisschen was statt. Aber deutlich gesetzter natürlich, wird ein ganz anderer Drink. Bleibt eigentlich so ein bisschen, wie er ist. Und also über die Zeit verändert er sich.
Oxidiert.
Nee, verdunstet. Weiß ich gar nicht, das haben wir nicht gemessen.
Naja, in den Holzfässern verdunstet auf jeden Fall ein ordentlicher Anteil. Aber
keine Ahnung. Aber, also wie gesagt, wir haben das mit verschiedenen Fässern probiert. Eigentlich, also ich habe immer noch ein paar stehen irgendwo.
Mhm.
Wie gesagt, die meisten konnte ich wegschmeißen, nach ein, zwei Mal befüllen. Weil sonst muss man sich wirklich auch so ein bisschen um die Fasspflege Gedanken machen und um die, wie befülle ich schnell wieder oder dann mit reinem Alkohol oder wie gesagt, das, es ist nicht ganz so leicht, wie sich die, also ja. Ich finde so, es wird so ein bisschen, es ist auch keine Geheimwissenschaft. Ich glaube aber, wie gesagt, Produkt Holz und Natur, wenn man das ordentlich machen will, also die Leute, die Spirituosen reifen lassen, ich glaube, man darf da schon so eine gewisse Kennerschaft voraussetzen.
Ja, mit Spirituose alleine ist ja auch ein bisschen einfacher.
Das ist noch was anderes, genau. Ja.
Aber natürlich trotzdem.
Aber auch da, also wir haben es auch mal versucht, ja. Dann gibt es ja zum Beispiel, wir haben dann auch versucht, man kann ja aus, das wird ja auch im Weinbau viel gemacht, man muss eigentlich für diese ganzen Geschichten halt immer viel in diesen Weinbauseiten suchen. Mhm. Wir haben dann Holzpellets bestellt. Also es gibt ja so auch die Methode, wie Amerikaner früher teuren Wein gemacht haben, also nicht teuer, aber Fasslagerung vorgetäuscht haben. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen.
Also das wenn man sagt, ich möchte, heißen, ne, diese Pellets.
Ja, sind halt kleine Holzchips mit verschiedenen, es gibt mit von verschiedenen Hölzern, mit verschiedenen Aromatiken sozusagen, um zu sagen, ich möchte möglichst schnell den Geschmack von Holz in die Flüssigkeit bringen.
Gibt es ja auch zum Grillen und so,
also genau.
Hickory Chips und so.
Ich finde das jetzt grundsätzlich nicht verwerflich, ich finde nur verwerflich, wenn man das dann sozusagen nicht offen kommuniziert und sagt, wir haben das hier jetzt fast gelagert und das ist natürlich Schwachsinn. Das haben wir mal aus Spaß, also das bringt natürlich enorme Geschmacksveränderungen.
Ja.
Wie gesagt, wir haben da viel experimentiert oder ein wenig und haben auch ein wenig weggeschmissen und oder ein wenig mehr und einiges getrunken.
War interessant. Welche Größe war das? Wie viel passt da rein?
Ja, das ist dann ja auch so eine Frage. Ich sage, okay, warum mache ich so ein Barrel Aging?
Die beiden, die du damals hattest, waren eher kleiner.
Das waren so 10, 15 Liter. Mhm. 15. Aber die Frage ist ja, warum mache ich das? Entweder, das ist ja eigentlich auch, also zum Beispiel im Tasting Room war es ja noch was Besonderes. Wir hatten ja jetzt da, man konnte diese beiden Fässer ja sehen. Und man muss dazu wissen, im Tasting Room war in der Regel ein Nikotingehalt von 115% in der Luft.
Oh Gott, ja.
Kontaminiert mit enorm viel Zigarrenrauch. Das war ja unglaublich rauchig da. Also eigentlich war das ein Smoked Barrel Aged, war das Smoke Drinks, weil ja, wenn man morgens in Tasting gekommen ist, da war schon noch ein bisschen Smoke in der Luft.
Aha.
Und die eigentliche Idee, wenn man sowas, also eigentlich muss man das ja gar nicht sozusagen vor dem Kunden, wenn man sagt, Fassreifen ist ja eigentlich die Idee, deswegen war es zum Beispiel eigentlich von der ursprünglichen Idee zu sagen, wir kaufen so ein Fass auch mit einem, wie nennt man das, mit so einem Abflusshahn und füllen dann, es macht ja eigentlich keinen Sinn. Eigentlich muss man dann sagen, ich warte, bis ich das Produkt perfekt gereift habe und fülle es dann auf Flasche, jetzt ist es fertig.
Mhm.
Kann zwischen natürlich eine Probe nehmen, aber.
Naja, dafür brauchst du den Hahn.
Dann braucht man eigentlich größere Fässer. Oder wenn man sagt, warum, oder will ich jetzt wirklich nur 15, ich meine, ein Drink, 10, 15 Liter, gut, das ist hier im Lillion, den kriegen wir relativ schnell weg, wenn wir auf die Karte nehmen würden.
Eine niedrige, zweistellige Trinkanzahl.
Das wären, nee, sag mal, aber auch vom Volumen her, das wären 1, 2, 3, 4 Tage oder 1, 2, 3 Wochen oder je nachdem, wie gut er ist, dann wäre das ausgetrunken.
Da brauchst du ja schon 40 Fässer nur, um durch den Monat.
Man kann das machen und dann, was hat so ein neues Fass gekostet? 15 Liter, das hat, glaube ich, immer so um die 110, 20 Euro gekostet. Wow. Muss man dann umlegen auf den Drink, kostet dann irgendwie 2-3 Euro mehr. Macht das auch. Also ich habe mich so wieder, ich wollte das einfach mal alles probieren.
Mhm.
Habe da so meine Erfahrung gesammelt und das ist sicherlich interessant. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Quatsch bei diesem Barrel Aging und so. Aber ist aber durchaus, ich meine, im Boilerman machen wir sowas ähnliches. Ja, wir machen ja auch pre-batched Highballs. Ein Teil der Sachen bereiten wir vor, den Sloppy Joe's Mojito Mix oder den El Diablo Mix oder den Cascade Mix. Haben es dann aber einfach auf Flaschen gefüllt. Und es spricht wenig gegen Vorbereiten, je nach Konzept. Gerade in einer High-Volume-Bar oder wenn ich ein Restaurant habe oder wenn ich so Sachen...
Ich bereite das ja auch täglich vor. Also.
Genau, oder wenn ich dann... und es spricht auch wenig gegen die Inszenierung, finde ich. Man darf auch ruhig schon, wie gesagt, so ein Fake-Fass da stehen haben und dann daraus austapfen und der Kunde denkt...
Aber wenn man es wirklich Barrel-Age will, braucht man halt wirklich Zeit, die Muße, das auch irgendwie auszuprobieren, experimentieren.
Ja.
Den Willen auch mal irgendwie 50 Liter Alkohol wegzuschütten.
Ja, das kann man nicht tun. Vielleicht kann ich noch vermixen.
Mit Sajame.
Mit Ketchup, genau. Mit schmeckt gar nicht. Aber, ja, interessant, aber wie gesagt, Padovani, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Ich glaube, man kann ihn sehr gut vorbereiten, mhm. Man kann es auch auf Flasche füllen. Wir haben die Feststellung im Boilerman gemacht und also allgemein, dass wenn man Dinge, die Likör oder Zucker enthalten, vorbereitet, warum auch immer, das so ein paar Tage lang verändert er sich etwas und wir sind der Meinung, dass man den Zucker etwas mehr rausschmeckt, dass er süßer wird. Das heißt, eigentlich muss man die Rezepte, die man auf Flasche, also die man vorbereitet, etwas trockener machen, weil sie den Geschmack nachher kriegen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Hier mögen sich die Physiker, Biologen oder sonst wer berufen fühlen.
Auch
die Klugscheißer. Das ist einfach so. Das fängt zum Beispiel auch, vielleicht bin ich da jetzt auch verrückt, aber das fängt auch an, wenn ich sag mal, wir bereiten ja an der Bar abends am Wochenende Stoßgeschäft große Mengen, wir bereiten Sweet and Sour vor, gerade auch im Boilerman. Also frischer Zitronensaft, leicht gepresst und dann mit Zucker mit versetzt und dann haben wir nur für den Abend, schmeißen das danach weg, haben wir halt Sweet and Sour. Wenn wir zum Beispiel für Caterings, wenn wir nach Berlin fahren, Bambi, dies und das, wenn die lange stehen, ich finde auch, die schmecken süßer mit der Zeit. Am Ende, wenn die jetzt 10, 12, 20 Stunden, 20 ist eigentlich schon selten, aber wenn ich morgens das in Hamburg mache und dann sozusagen mit dem Transporter nach Berlin fahre und. Wir machen die eigentlich am Catering auch nur, wir nehmen immer so ein paar Flaschen Zitrone, Reserve mit, schmecken die abends nochmal ab und verstrecken die wieder.
Naja, wenn da so 8 bis 12 Stunden dazwischen sind, ja.
Ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, aber das ist so die einzige, eine der wenigen Erfahrungen, die ich gemacht habe aus diesem Pre-Batchen, dass die Drinks mit denen, und dann nach ein paar Tagen hat er so sein süße Level.
Und dann bleibt 2-3
Tagen, das bleibt meiner Meinung nach so. Und dann wird aber schon noch, auch in der Flasche, so sehr gering. Aber es ändert sich schon der Drink mit der Zeit. Wir reden jetzt über eine Woche oder zwei.
Vor allem, welchen Einflüssen es ausgesetzt ist. Ne?
Wenn
es eine Flasche
ist, wie viel Luft
UV, Sonnenschein, Strahlung, Wärme.
Der wird einfach so ein bisschen smooth. Also wir haben mal, ich glaube, das war bei Tony C. in der Colebrook Row 69 in London, diese Bar, der hat das am Anfang ganz viel gemacht. Der hat zum Beispiel El Presidente, ein alter kubanischer, so eine Art Manhattan-Variante mit Rum aus Kuba. Und gibt es in 2-3 Varianten. Und der hat eine, es war ganz interessant mal, der hat dann eine so 1-2 Jahre lang wirklich reifen lassen in großen Flaschen und die dann ausgeschenkt. Und dann haben wir eine frische dagegen getrunken, angeblich mit dem gleichen Rezept. Also glaube ich ihm auch, dass das so war. Und das schmeckte schon anders. Auch interessant anders, irgendwie milder, so smooth. Irgendwie, das war gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht.
Okay.
Ja. Und das ist ja wichtig für zu Hause.
Viel Raum zum Experimentieren auch.
Ja, wie gesagt, 6 Gäste zu Hause, das kann man mit der Flasche Saint-Germain noch selber machen. 60 Gäste zu Hause sollte man in den Caterer rufen, aber falls nicht, dann muss man es vor Ort.
Oder zu einer Bar schicken.
Oder sowas, ja. So,
Herr Bauer. Schön.
Ich würde sagen, Bildungstrinken neigt sich dem Ende, weil Kai ist hier gleich vorne. Der steht schon in den Startlöchern, rückelt an der Tür. Ich habe jetzt gar nichts zum Anstoß, ich war heute bescheiden.
Ja, hier, nimm
doch. Das hier macht nämlich den Sound, den ich haben möchte. So, Herr Bauer. So einen kleinen Schluck Padovani. Quatsch, Signier. Ich mache das da ohne Ketchup. Einmal Pommes Blanco hier. Und
Cheers.
Bis nächste Woche zum Bildungstrinken.
Cheerio.